die Wasserversorgung zu privatisieren. Wozu? Das ist ungefähr so, als würdest du Luft privatisieren
wollen. Ja, weil die Politik
so atmen ja
nicht will. Ne? Das ist der eigentliche Skandal, wenn die Politik sagt, wir schaffen das nicht. So.
Nee, die sanieren damit ihre klammen Kassen. Die bauen sich hier irgendwie eine Elbphilharmonie hin, die bauen sich hier irgendwie so einen Schwachsinns Flughafen hin und versagen in einem fort und haben überhaupt keine Kohle, sondern sind total überschuldet. Und dann kommt irgendwie so ein Mafia-Pate vorbei und sagt, Söhne Wasserwerk habe sie hier, fließe de Söhne de Wasser, werde de Sade, wenn es geht kaputt. Geben sie mir, geht es nicht so kaputt.
America is a weird place. America has a bad attack, has had a bad attack since colonial times, of Puritanism. Which has been defined as the notion, the suspicion, the constant creeping terror that someone, somewhere, is having a good time.
Nummer 364, Elsort-Stimmung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 364. Kompott, den ich am heute erstmals nicht mehr kalten Freitag, dem 1. März 2013, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 10:06.
Jawohl. Ich kenne immer noch kein Ergebnis von der absurden Stimmung, die neben meinem Teil 3 mal ein bisschen erklärt wurde. Das Intro entstammt nebenbei dem neuesten Vrindt-Realitätsabgleich, gefolgt von dem neuesten Druiden-Podcast. Der Realitätsabgleich war sogar vorgestern erst. Aber ja. Was ihr hier aber wieder auf die Ohren kriegt, ist nicht ganz so sehr absurd, sondern wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil eigentlich Tech, Mafia, Space, wobei durch die Mafia-Ecke eine größere Menge Politik da hineingeraten ist. Aber ich kenne noch kein Ergebnis der Abstimmung, die dann nämlich irgendwann in diesen Minuten stattfinden sollte. Wie auch immer, was ihr jedenfalls hier hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, angekündigt als Tech, Mafia, Space, mit ein bisschen was an Fanboy-Meldungen, jede Menge Mafia, aber nicht nur das absurde Gesetz, einer Space-Meldung und einem Augentermin und mehr. 1 Grad Broken Cloud-Sieger. Ist tatsächlich ein bisschen wolkiger geworden. Chillige Greetings. Die 1 Grad Windchill und Comfort Level minus 2 und der Wind macht 11 bis 20 oder hier 13 km aus dem Nordwest. Oder so. Und in dieser Stunde wird gerade das Lügenschutzgeld im Bundestag beraten. Ich gehe aber mal davon aus, dass ich nicht so lange brauche, um das Ergebnis noch mitzukriegen hier. Von daher werde ich das dann mutmaßlich im nächsten Podcast erst verwursten können. Aber bevor ich mich mit dem Lügenschutzgeld befasse, hätte ich ja noch ein paar, nämlich 5, Fanboy-Meldungen, die da erstmal unverlockt wären. Weil irgendwann, ist noch gar nicht so lange her, hatte die deutsche Telekom, verkündet, dass ab dem 21. Februar aktivierte iPhone-Geräte nicht mehr SIM oder netlocked wären. Oh, aus irgendwelchen Gründen. Und dann hat es auch nicht so unheimlich lange gedauert. Dann ist auch Vodafone auf die Idee gekommen, dass bei denen erworbene Geräte auch nicht genetlocked wären. So, oder anders ausgedrückt, jetzt gibt es in Deutschland keine neu verkauften, netgelockten iPhone-Geräte. Die spannende Frage ist, was ist eigentlich mit den armen Irren, die ihre Geräte vorher gekauft haben und jetzt ein Netlock drin haben? Werden die dann schlechter gestellt als Neukunden? Da würde ich mal völlig unüberrascht vermuten, ja. Weil das machen wir ja immer so. Nachdem die Deutsche Telekom in der vergangenen Woche angekündigt hatte, das iPhone 5 künftig ohne SIM und Netlock zu verkaufen, legt der Wettbewerber Vodafone nach. Wie die deutsche Filiale des Netzbetreibers Pertavita mitteilte, wolle man den Netlock bei allen bereits ausgegebenen iPhones aufheben. Allerdings irgendwie bis Ende April. Irgendwie so. Ich meine, so unheimlich schwer sollte das eigentlich nicht sein. Weil, wie war das, der Weg ist ja so, dass der Netzbetreiber, der da einen Log hält, an Apple melden kann, dass die das aufheben sollen. Dann wird das irgendwo in einer Apple-Datenbank vermerkt. Und wenn das nächste Mal das Gerät freundlich anfragt, ob es denn noch gelockt sein muss oder irgendwie bei einem Sync sich überhaupt irgendwo bei Apple meldet, dann kann da der Server nachgucken und sagen, hier, heb den Log mal auf. Irgendwie so. Oder vielleicht auch erst, wenn man eine Fremd-SIM reinwirft und das Gerät dann einmal da freundlich anfragt, ob es darf. Ist das dann die Auskunft? Ja, ja, passt schon. Ich weiß es nicht. Ich probiere doch sowas nicht aus. So, bei der Telekom ist man nicht ganz so kulant, weil nur iPhone 5 Neukäufer ab dem 21. Februar dürfen ihre Geräte von SIM und Internet-Lock befreien. Wer zu früh gekauft hat, muss sich die üblichen 2 Jahre nach dem Vertragsbeginn gedulden. Was dann ja schon wieder irgendwie leicht absurd ist. Aber hey, ich meine, ich hätte ja glatt ein Telekom iPhone 5 kaufen wollen, wenn denn die Telekom eins für mich gehabt hätte. So, hatte die Telekom nicht. Apple wollte die mir ja auch anfangs erstmal nur mit Vertrag rausrücken. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, wenn ihr die Vertragskonditionen nicht anfasst. Sagen die, das geht bei uns aber nicht. Wir müssen den Vertrag quasi zu den neuen Bedingungen, die jetzt gelten, anschnitzen. Dann habe ich gesagt, ach, wisst ihr was, dann ist mein Interesse an einem neuen Gerät aber gar nicht groß genug. Weil die Konditionen, die ich habe, die gibt es gar nicht in neu. Ja, weil ich habe ja einen 300 Megabyte Vertrag mit aktivem Tethering, wo da nochmal 3 Gigabyte zusätzliches Transfervolumen reinkommt. Das heißt, ich habe 3,3 Gigabyte, was sehr praktisch ist. So, und wenn ich jetzt den Vertrag neu modellieren würde, hätte ich ihn wieder nur noch 300 Megabyte. Das wäre mir ein bisschen sehr dünn. Heutigen wäre das nicht krankenhaustauglich. Und von daher, klarer Fall von nö. So, und dann habe ich ja eine Weile, ich meine einen Monat fast an am Ende lang, immer wieder versucht, ein nicht gesimlocktes Gerät bei Apple zu bestellen. Und irgendwann hat es ja dann geklappt. So, dann habe ich mein nicht gesimlocktes iPhone 5 käuflich erworben und ja, jetzt kann mich die Telekom gern haben. Die kriegt zwar weiter monatlich Geld, hat aber keine Ansprüche darauf, was ich mit dem Gerät sonst so mache. So. Schwupp. Auch am Montag gab es Passbug 2, weil stellt sich raus, es gibt noch einen zweiten Weg, wie man irgendwie an dem Passcode vorbeikommen kann. Wobei da irgendwie totale Bullshit-Behauptungen in dem Kontext gemacht wurden, so von wegen, ja, und wenn man das dann hier macht, dann ist das Gerät ja schwarz und das heißt, man kann irgendwie es mit fremden Rechnern synchronisieren. Nein, kann man nicht. Alles, was das Video an der Stelle beweist, es kann mit einem iTunes synchronisieren, ohne dass der Passcode aufgehoben ist, was eigentlich aber nichts anderes heißt, als das iTunes kennt dieses Gerät bereits. Und dieses Gerät kennt dieses iTunes bereits. Dieses iTunes im Sinne von die Library mit der ID. Was nicht zwingend heißt, dass das physische Rechengerät und das physische iPhone sich schon mal irgendwo gesehen haben. Es reicht völlig aus, wenn Geräte mit den entsprechenden IDs sich schon mal gesehen haben. Ja, eine iTunes Library umziehen ist ganz einfach. Die kopiert man einfach komplett rüber, ist auch der Library Identifier drüben. Been there, done that. So ist bisher bei jedem Mac-Neukauf meine iTunes Library umgezogen. Na, aber hey. Also es gibt da noch irgendwie eine zweite Sicherheitsschwankung im Passcode, die irgendwie auch wieder mit der richtigen Kombination aus Timing etc. angreifbar ist oder auch sein soll. Vielleicht ist es auch Blödfunk, man weiß es nicht. So, dann Jailput. Stellt sich raus, da haben dann irgendwie die diversen Tech-Blogs sich künstlich aufgeplustert. Ja, in der 6.1.3 Beta 2, die Apple irgendwann letzte Woche rausgelassen hatte, da ist eine von den mehreren Sicherheitsdysfunktionen gefixt, die bei einem Jailbreak Evasi 0N benutzt wird. Warum plätschert das hier eigentlich nicht? Ja, weil da hinter mir ein dummes Auto ist. Ja, das meine ich nicht. Ja, und also ja, es stellt sich raus, wenn man dann ein 6.1.3 irgendwann mal hat, dann wird man Evasi 0N nicht installieren können. Ob ein Update auf 6.1.3 ein Evasi 0N komplett vom Gerät runterputzt, weiß ich nicht. Aber man wird es zumindest nicht neu einspielen können. Zu mir dann nur einfällt, ja, buhu. Ja, also ich meine, das sind Sicherheitslöcher. Lücken in diesem Falle. Wenn Apple die schließt, ist das für die Sicherheit gut. Und auf irgendwelche Jailbreak-Geschichten nimmt Apple da einfach keine Rücksicht. Ist vielleicht auch besser so. Na, bei dem Jailbreak-Me-Sicherheitsloch war es ja so, dass man von außen durch Anzeige einer PDF-Datei mit bestimmten Eigenschaften Code zur Ausführung bringen konnte, unsignierten im Gerät. Das war ein akuter Fall von, wenn wir das hier nicht alsbald fixen, wird da irgendjemand Böswilliges hinkommen. Na, von daher, ja. Dann gibt's eine Tracky-Meldung, weil Apple jetzt Apps abgelehnt hat, die das sogenannte Cookie-Tracking enthalten. TechCrunch hat nämlich unter Berufung auf Entwicklerkreise vermeldet, dass, also da gab es irgendwie Apps, die nichts Dringenderes zu tun haben, als wenn man die startet, gehen die irgendwie in Safari rüber auf eine Webseite, die dann wiederum einen Keks-Cookie setzt. Zwecks Geräte-Tracking. Und Apples offizielle Aussage ist, wir haben hier Tracking-Identifier, UDID ist nicht mehr. Aber jetzt gibt es den Tracking-Identifier, gibt es den Tracking-Identifier-Ad-ID. Und irgendwas angeblich irgendwie eine Wende-ID, murmelten die Herren Bits, wo ich jetzt nicht von gehört hätte. Von daher, keine Ahnung, mag sein, gibt's vielleicht. Kenne ich mich nicht mit aus. Also auf jeden Fall gibt's da IDs, die offiziell verwendet werden sollen, die dafür vorgesehen sind. Und das sind nicht irgendwelche Cookies. So, dass dann da irgendwie Apps nicht zugelassen werden, die irgendwelche Cookies verwenden, fällt dann für mich in die Kategorie, ja, ach. Ja, aber hey. So, und dass da jetzt Apps abgelehnt werden, ja, Entschuldigung, gibt sinnvollere Funktionen, als erstmal in den Browser reinhüpfen. Ups. Gab's am Dienstag. Dann, gestern wurde bekannt, dass ein britischer Richter, der dadurch aufgefallen war, dass er Apple verurteilt hatte, auf der Apple-eigenen Webseite zu vermelden, dass Samsung urteilsmäßig doch die Geräte gar nicht geklaut, die Designs doch gar nicht Raubmord kopiert hätte. Das war die Geschichte mit der, die Geräte von Samsung, die können ja gar nicht geklaut sein, weil sie sind nicht so cool. Die Meldung offiziell auf der Webseite zu verbringen, genau dieser Rechter ist aufgetaucht im Dunstkreis Angestellter bei Samsung. Huch? Ist natürlich nicht damit gesagt, dass zu dem Zeitpunkt, als er gerichtet hat, er bereits in Aussicht hatte, dass Samsung ihn bezahlen wollen würde, wenn ein bestimmtes Urteil rauskäme oder ähnliches. Oder er sonst wie ein Interesse daran haben könnte, einen bestimmten Ausgang des Verfahrens herbeizuführen. Aber also so einen eigenartigen Geruch verbreitet das Ganze schon. Ein Richter, der ein für Samsung positives Urteil gesprochen hat, taucht dann plötzlich auf der Gehaltsliste von Samsung auf. Ups. Habt ihr das Gefühl, es wird früher? Das Gezwitscher war hier ja sowieso immer schon am meisten, aber es wird mehr. Ich glaube, hier bleibe ich. Ja, genau, das dazu. Dann gibt's Neues von der Mafia, logischerweise. Da gibt's erstmal eine L-Stud-R, nämlich eine Studie vom Internetverband ECO und Google Deutschland. Rechtsgutachtin, was zu dem Ergebnis kommt, dass das geplante Lügenschutzgeld für Presseverleger nicht mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Es verletze die Grundrechte der Internetnutzer auf Informationsfreiheit sowie die Medienfreiheit der Suchmaschinenbetreiber und sonstiger Webanbieter, die auf vergleichbare Techniken setzen, heißt es in dem Heise Online vorliegenden knapp 50-seitigen Papier. Die Verfasser, der Berliner Staatsrechtler Alexander Blankenagel und der auf Medien- und Wirtschaftsrecht spezialisierte Rechtsanwalt Wolfgang Spörr sehen auch die Urheber verfassungsrechtlich benachteiligt. Gegen Freitagmittag will der ECO-Verband das Gutachten auf seiner Webseite veröffentlichen. Freitagnachmittag wie letzte Woche im 2:2. Der Staat sei verpflichtet, ein unabdingbares Mindestmaß an Informationen zugänglich zu halten. Dabei gehe es auch darum, das Demokratieprinzip zu sichern. Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Regelung blockiere dagegen die Tätigkeit der zentralen Informationsmittler des Internet, verletze deren wirtschaftliche Betätigungsfreiheit und stelle einen unangemessenen Eingriff in die Informationsfreiheit dar. Indem Suchmaschinen und Informationsdienste Presseerzeugnisse im Netz zugänglich machen, gewährleisteten sie durch den Nachweis eines Querschnitts erschienener Artikel und Beiträge den Pluralismus der Presse. Außerdem wäre der Schutzgegenstand ein bisschen sehr arg vage, In dem Entwurf würden viele unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet. Das ist auch nicht besser geworden bis zum Schluss. Das wird auch nicht besser. Das ist nämlich Absicht. Sag ich jetzt mal. Was gegen den rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz verstoße und verfassungswidrig wäre. Die Initiative verstoße auch gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wegen bestehender Möglichkeiten der Verlage ihre Online-Angebote zu schützen und sich gegen ausbeutenden Übernahmen ihrer Leistungen zur Wehr zu setzen, fehle es an einem Rechtfertigungsgrund. Die geplante Regelung wäre offenkundig ungeeignet, sein Ziel zu erreichen, die wirtschaftliche Existenz der Presseverlage zu sichern. Sie sei auch nicht erforderlich angesichts der grundrechtsschonender Alternativen. Oder anders ausgedrückt, stellt sich raus, es gibt ein Gutachten von ECO und Google finanziert. Was völlig überraschend zu dem Ergebnis kommt, Lügenschutzgeld ist doof. Ja, das ist völlig überraschend, weil ist ja nämlich mehr überrascht, wenn ein von ECO und Google gesponsertes Gutachten zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre. Von daher, ja. Also alleine die Geldgeber da, das riecht komisch. Mal eins davon abgesehen, da gab es jetzt in der letzten Woche Journalismus, der da tatsächlich stattgefunden hat, nämlich ein Herr Gutjahr, der in seiner Freizeit beim Bayerischen Rundfunk, glaube ich, tätig ist. Der hat da nämlich journaliert und festgestellt, ja, Datenkraken gibt's auch in Deutschland. Nämlich unter anderem Bertelsmann, die verteilen regelmäßig Gutscheine für irgendwelche Bücher an Schulen. Und da, um den Gutschein einzulösen, muss natürlich die komplette Adresse inklusive Name etc. von dem betroffenen Kind, was da begutscheint werden soll. Und eine Datenschutzfreigabeerklärung abgesegnet werden von den Erziehungsberüchtigten. Selbst wenn die Datenschutzfreigabeerklärung nicht abgesegnet wird, werden die Daten auch nochmal weiterverkauft. So. Und das sind dieselben Firmen, die dann aber gegen Faszialbuch pöbeln. Trulse Eigner wäre mir übrigens nicht bekannt, dass sie ihre Mitgliedschaft bei Bertelsmann aufgehoben hätte. So. Aber hey, mit Bertelsmann lässt sich halt nicht so gut Werbung machen. So, dann gibt's Sigi Kauder, den noch Vorsitzenden des Rechtsaußenausschusses des Bimbestages. Demnächst ja nicht mehr im Bimbestag, weil sein Wahlkreis ein anderer Abgeordneter als Direktkandidat erben wird und er selber mutmaßlich in der Landesliste keinen aussichtsreichen Platz erwerben wird. Der hat aber festgestellt, dass es gravierende Mängel an der parlamentarischen Anhörung zum geplanten Lügenschutzrecht für Presseverleger in dem von ihm geleiteten Gremium gegeben habe. Wir stehen vor dem Dilemma, dass wir einen großen Teil unserer Hausaufgaben nicht gemacht haben, erklärte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. So hätten die Abgeordneten und die von ihnen bestellten Sachverständigen etwa das Verfassungsrecht nicht geprüft. Was so eine nicht ganz zutreffende Aussage ist, weil Hinweise darauf, dass es auch verfassungsrechtliche Begrenzungen geben könnte, sind unter anderem vom Sachverständigen, einem Rechtsanwalt Stadler, zu Protokoll gegeben worden. Also zumindest in seiner schriftlichen Stellungnahme. Wenn der Herr Kauder die nicht zur Kenntnis genommen hat, dann ist es bedauerlich, aber ja. Genauso wie es auch europarechtliche Bedenken gibt, die ebenfalls vermeldet wurden. Aber ja, also Kauder sagt jedenfalls ja, also an der Verfassungsrechtlichkeit, da hätte man nochmal gucken können. Die Expertenvernehmung habe auch technische Aspekte offen gelassen, betonte Kauder, die am Montag in einer zusätzlichen Anhörung im Unterausschuss Neue Medien erörtert werden sollen. Unter anderem kann man ja auch mal irgendwie die Frage in den Raum stellen, wieso eigentlich kein Vertreter von Suchmaschinen oder Aggregatoren bei einer Anhörung im Rechtsaußenausschuss gehört wurde. Ja, wodurch dieses Recht sich doch gegen Suchmaschinen und oder Aggregatoren richtet. Ja, aber, ja. Mhm. Im Rechtsausschuss müsste zudem, Anführungszeichen, eine neue Runde mit Verfassungsrechtlern, Anführungszeichen, veranstaltet werden, die, Anführungszeichen, in Form eines erweiterten Berichterstattergesprächs, Anführungszeichen, erfolgen könne. Angesichts der Tatsache, dass die Rechtspolitiker ihre Aufgabe nicht zu Ende geführt hätten, dürfe sie das Vorhaben nicht im Schweinsgalopp durch den Bundestag jagen. Am Ende sitze er sonst beim Bundesverfassungsgericht und müsse für den Beschluss gerade stehen. Seit wann hat denn mal ein Politiker gerade stehen müssen für verfassungswidrige Gesetze, für die er persönlich verantwortlich war? Na, ich meine, da hätte ich ja so ein Bundeswahlgesetz, was so offensichtlich verfassungswidrig war, dass es das BFFG nicht lange gebraucht hat, das festzustellen. Wo ein persönlich verantwortlicher Herr Minister immer noch in einer Regierung rumsitzt und immer noch keine Verantwortung übernommen hat. Aber also ich meine, so ganz Unrecht hat er ja nicht. Kauder will zugleich mit den Kollegen besprechen, inwieweit der Regierungsentwurf nachzubessern sei. Andernfalls werde er eine persönliche Erklärung zur Verabschiedung hinzufügen und darin dem Bundespräsidentenrat das Gesetz nicht zu unterschreiben. Ach was, der macht das im Zweifelsfall, nachdem er irgendeine Tablette gegen seine Bauchschmerzen genommen hat. Das kennen wir doch schon, das Spiel. Gut, jetzt nicht von Gauck, aber wäre überraschend, wenn er dieses Spiel nicht spielen würde. Dies habe zumindest in einem früheren Fall bereits gefruchtet. Insgesamt plädierte Kauder dafür, Expertenanhörungen anders durchzuführen. Er wolle künftig darauf achten, dass alle Bereiche durch Sachverständige abgedeckt sind. Bisher haben wir immer den Eindruck erweckt, wir würden uns objektiv beraten lassen, erklärte der Jurist. Dabei schiele jede Fraktion darauf, wer ihr genehme Meinungen vertrete. Ja, ich meine, die Frage, warum bei einer Anhörung eines Gesetzes, was so offensichtlich gegen Google gerichtet ist, was man unter anderem daran erkennen kann, dass die Proponenten des Gesetzentwurfs zu keinem Zeitpunkt jemand anderen als Google benennen konnten, der da ganz doll böse wäre und den man doch betreffen müsse. Und dann sitzt da aber kein Vertreter von Google, da darf man dann durchaus schon die Frage stellen, sag mal, geht's noch? Aber ja. Na, also dem Sigi Kauder ist aufgefallen worden, dass er mal irgendwie sich gegen das Lügenschutzrecht wenden könnte. So, ist schön, dass er dann auch mal aufgewacht ist. Allerdings ist es ein bisschen spät. Ja, von daher, ja. Also seine Wortmeldung war jetzt nicht so richtig sinnig. Ja, und dann schreibt hier der heise Autor noch weiter, so heißt Stefan Krempel, dass auch der Berliner Rechtsanwalt Till Kreuzer, der als einer der wenigen Sachverständigen in der Anhörung im Rechtsausschuss bereits verfassungsrechtliche Bedenken vorgebracht hatte, von der möglichen Unwirksamkeit des Gesetzes nach einem Beschluss in den nächsten Tagen oder Wochen warnt. Eine EU-Vorschrift besage, dass Regelungen zu Diensten der Informationsgesellschaft vorab der EU-Kommission vorzulegen seien. Na, diese Notifizierungsregelung. Und nach der Notifizierung der EU hat der Gesetzgeber der EU 3 Monate Zeit zu geben, zu reagieren und in der Zeit an dem Gesetz überhaupt gar nichts, 0, überhaupt nichts, weder irgendwelche Änderungen noch irgendwelche Inkraftsetzungen zu tätigen. Na, aber ich meine, das hatten wir letztes Mal vor den Wahlen ja mit einem gewissen Zensursula-Gesetz auch. Das ist offiziell notifiziert worden. Die EU hat da auch nichts gegen unternommen. Aber bei dem Ding hier, da gibt es offensichtlich bis jetzt keine Notifizierung. Hoch. Ja, und das wiederum ist dann auch mindestens vom Sachverständigen, einem Rechtsanwalt Stadler, wie Quellen berichtet haben, auch in der Anhörung mündlich verkündet worden. Oder anders ausgedrückt, als mir die Meldung hier irgendwo über den Weg huschte, ich meine Netzpolitik war es, die da auch drauf hinwiesen, meldete sich ein R.A. Stadler per Twitter bei mir und wies darauf hin, dass er da aber bei der Anhörung darauf hingewiesen hatte, nachdem Frau Wawczyniak ihn gefragt hatte, die daraufhin sich dann auch bei Twitter meldete, ich mag dieses Medium, um zu sagen, das ist korrekt. So. Es braucht sich niemand darauf berufen, wir wussten aber nichts davon, dass es da so eine Notifizierungspflicht gibt. Sie sind alle darauf hingewiesen worden. Wenn sie die jetzt nicht einhalten, klarer Fall von unwirksam. Dafür braucht man dann allerdings ein EuGH-Urteil, was dann im Zweifelsfall wieder länger als 2 Minuten braucht, bis das ergangen ist. Oder anders ausgedrückt, sie wollen ein Gesetz, bei dem man durchaus begründet der Meinung sein kann, dass es sowohl die Verfassung als auch die EU-Regeln bricht. Einfach mal so durchprügeln. Also, was kann da schon schief gehen? Dann gab es auch die Seofia, weil auf Google Suchergebnisseiten, das ist ja nicht das Lügenschutzrecht, sondern die andere Mafia. Hier, ich meine die Recording Industry Association of Ameribla, die sich da zu Wort gemeldet hat und bemängelt hat, dass man bei Google ja immer noch Seiten findet, von denen die Mafia-Vertreter behauptet haben, dass da böse Raubmord-Kopier-Terrorismus stattfindet. Und das geht doch nicht. Und wenn man nach irgendeinem Film sucht, haben doch gefälligst nur Mafia-Seiten aufzutauchen. Ja, wieso? Wir definieren einfach die Raubmord-Kopier-Terroristen als Mafia und schon passt das. Ist keine, was ihr habt. Und die regen sich da irgendwie künstlich auf, weil sie können halt kein SEO. Zumindest nur einfällt, ja, schön, geht weg. So, dann gab es den LS-Min, nämlich Termin für die offizielle zweite und dritte Lesung im Bundestag heute, Freitag. Der ist am Montag bekannt geworden. Ja, letzte Woche hatten wir als Termin noch irgendwo in der Landschaft rumstehen gehabt, irgendwann in der Woche, ich meine 28. irgendwie so, wo aber ein Terminverzicht irgendwie sowas fällig gewesen wäre, hatte ich doch letzte Woche mit im Podcast mit dabei, weil das in der Meldung drin stand, weil die Linken darauf hinwiesen, dass der Termin zu früh wäre fürs Regelverfahren. So, frühestmöglicher Termin, 1.3., ja, wann wird's gesprochen? 1.3., also quasi jetzt, während ich hier aufnehme. Also in Kraft treten kann es aber frühestens 3 Monate nach Verabschiedung, weil diese 3 Monate als Frist zwischen Bundestag beschließt und EU-Notifizierungsfrist läuft ab, einzuhalten ist. Immer vorausgesetzt, dass in der EU-Notifizierungsfrist die EU nicht irgendeine Form von "das ist aber gar nicht gut, lasst das" erbringt. Aber hey. So, dann gab es am... Und wann ist die Meldung denn? Am Dienstag habe ich das hier reingeklebt. Gab es die El-Sucht-Meldung, weil nämlich die Rechtspolitiker der Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und FDP sich am Dienstag auf einen von den Liberalen vorgeschlagenen Änderungsantrag am Regierungsentwurf zum Presseleistungsschutzrecht geeinigt haben. Das geplante neue Recht solle einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte nicht umfassen. Woraus man dann jetzt irgendwie unbewiesene rechtliche Begriffe sich zusammenreimen kann, dass genau Scharnippets nicht mehr betroffen wären. Das ist allerdings so unspezifisch formuliert, dass man auch umgekehrt als Verleger damit einfach erstmal vor Gericht ziehen kann und abwarten, was denn ein Gericht meint, dass eben nicht mehr einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte wären. Also Witz an der ganzen Geschichte ist jedenfalls das, was bisher als Begründung immer herhalten musste. Hier, da das Metall auf Metall BGH-Urteil von ist schon ein paar Jahre her, betrifft Musik, wo einzelne Töne bereits einem Schutzrecht unterliegen. Laut BGH. Das soll jetzt nicht mehr als Begründung herhalten, weil einzelne Textausschnitte kann man sich dann irgendwie runterbröseln. Naja, das kann eigentlich im kleinsten Fall nur Buchstaben meinen. Aber auf die Idee, dass einzelne Buchstaben einem Schutzrecht unterliegen, wo dann exklusiv ein Verlag Axel Springer bestimmen darf, dass das kleine A aber nur gegen eine Zahlung von 3 Millionen Geldeinheiten in Texten verwendet werden darf, da kommt man irgendwie selber drauf, dass das ziemlich sehr absurd ist. Also, ja. Und jetzt gibt es da also irgendwie die Regelung, die man in verschiedene Richtungen interpretieren kann. Die offizielle Interpretation von der Koalition ist so, ja, jetzt betrifft das ja Google nicht mehr. So, das ist eine Interpretation des Textes. Aus dem Text kann man aber auch genauso interpretieren, ja, also sobald da irgendwie mehr als ein Wort auftaucht. Ja, weil einzelne Wörter sind ja nicht mehr geschützt. Also ein Wort darf man schreiben. Oder kleinste Textausschnitte. Was ist denn ein kleinster Textausschnitt? Was ist das Kleinste, was in einem Text drin ist? Ist wieder Buchstaben? Also einzelne Worte oder Buchstaben sind nicht betroffen. Und anders ausgedrückt, ab 2 Worten könnte man sich jetzt schon vor Gericht rumkloppen, ob das dann noch irgendwie verbotsberechtigt ist für Verleger. Also mal ganz davon abgesehen, dass die offizielle Begründung für die Verleger brauchen aber ein eigenes Recht, weil sonst nämlich ihre gesamten Webseiten abgeklaut werden, da auch immer noch nicht mit betroffen ist. Und irgendwie auch nach dieser Änderung aus dem Axel Springer Verlag ich keine Wortmeldung vernommen habe. Gut, der Herr Käse residiert ja gerade irgendwie in den USA, von daher, der kriegt das gar nicht mehr mit, was hier passiert, aber also absurd bleibt es weiterhin. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, was meint denn das denn jetzt? Ja, wissen wir alle nicht. Ach, schön. Also eure offizielle Meinung ist tatsächlich, ja, lasst das doch Gericht erklären. Euch ist aber schon bekannt, sehr geehrte Damen und Herren, Vollidioten in der Regierung, dass Gerichtsverfahren Gerüchten zufolge Geld kosten. Rechtsunsicherheit kostet Geld. Geld wiederum kostet Jobs. No? Arbeitsplätze. Ach, ihr seid ja gar nicht die Republikaner. Das ist so absurd. Oder anders ausgedrückt, jetzt weiß eigentlich keiner genau, was ist jetzt eigentlich noch geschützt? Was darf man ohne Genehmigung verwenden? Ab wie vielen Zeichen, Worten, was auch immer, wird man zahlungspflichtig? Ist völlig unklar. Absolut, völlig unklar. Also, wie war das? Gibt's da nicht irgendwie im Grundgesetz irgendwie Anforderungen an Gesetze? Bestimmtheitsgebot? Ich meine, irgendwie sowas gibt's da, so ein Bestimmtheitsgebot. Oder anders ausgedrückt, man darf jetzt durchaus noch mehr als vorher der Meinung sein, dass da ein Bundesverfassungsgericht eine Meinung zu haben könnte, die nicht lautet, ja, dieses Gesetz ist großartig. Oder noch ein bisschen anders ausgedrückt, sag mal, geht's noch? Na, und erst sah es irgendwie am Montag so aus, ja, mit Notifizierungspflicht und so. Ah, die werden da nicht vorher schon irgendwie was fertig backen. Die werden das Ding jetzt aussitzen, dann liegt es bis zur Sommerpause und nach der Sommerpause beschließen sie nichts mehr. So, das war der Stand Montag. Am Dienstag taucht da plötzlich diese Änderung auf. Die, so irgendwie erste Auffassung, so, ja, Google wäre ja nicht mehr betroffen. Ja, großartig, das Recht ist ja wertlos. Ich glaube nicht, dass die Verleger ein Gesetz haben wollen, was völlig wertlos für sie ist. Das glaube ich einfach nicht. Die haben schließlich für ein Gesetz bezahlt und sie werden jetzt auch ein Gesetz bekommen. Bezahlt haben sie natürlich nicht. Sie haben gewünscht. Sie haben explizit darauf hingewiesen, dass sie dieses Recht dringend benötigen. Ja. So, am Mittwoch gab es dann eine positive Überraschung, die auch nichts mit dem Lügenschutzgeld zu tun hat. Nämlich das Unternehmen DigiProtect Gesellschaft zum Schutze digitaler Medien MbH hat Insolvenz angemeldet. Das Geschäftsmodell bestand nämlich daraus, dass sie Massenabmahnungen gegen angebliche Urheberrechtsverletzungen verschickt haben. Gründe für die Insolvenz sind zwar nicht bekannt und das Unternehmen hat sich auch kurz vor der Insolvenz nochmal umbenannt. Aber DigiProtect ist jetzt pleite. Eine der Raubmordkopier-Massenabmahnfirmen. Das ist definitiv ein Motorflugzeug. Ich hatte nur in Teil 1 keins. Und dann ist auch so, ich habe nicht in jeder Teilfolge ein Motorflugzeug. Mal ganz davon abgesehen, das Klonk-Klonk ist tatsächlich weg. Fällt mir gerade so auf. Ja, also DigiProtect, eine von den Massenabmahnfirmen, ist jetzt pleite. Das ist traurig, weil damit genau niemandem jetzt mehr Massenabmahnungen von DigiProtect zugehen. Aber keine Angst, es gibt andere Massenabmahner, die übernehmen. Und so. Dann gibt's die FAZ-Schau, weil die insolvente Frankfurter Rundschau wird von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung übernommen. Das Bundeskartellamt in Bonn gab grünes Licht für den Kauf. Allerdings müssen die weitaus meisten Mitarbeiter des Verlags gehen. Die FAZ übernimmt in ihrem bislang bekannten Konzept nur 28 Beschäftigte der Redaktion. An der verlagseigenen FR-Druckerei hat sie zudem kein Interesse. Hunderte FR-Mitarbeiter haben bereits ihre Kündigung erhalten. Die FR hatte im November Insolvenz angemeldet. Und dann ist ausgedrückt, das Zeitungssterben ist an der Stelle nicht aufgehalten, aber verlangsamt. Ein bisschen geringfügig, leicht, knapp, nicht ernsthaft. Aber so, dann gibt's eine Hub oder eine Hep. Nämlich gestern hat das ZDF und Apple und Google herausgelassen die ZDF heute Applikation für Apple Geräte und Google Google Play Store Geräte. So, keine Ahnung, was das bei Google heißt, aber so bei Apple heißt es iPhone, iPad ist bisher nur in der Phone-Version, also nicht sauber unterstützt, aber ja, immerhin ein guter Anfang. Was da dann nämlich Positives nebenbei runterfällt, ist, da gibt es jetzt auch Push-Notifications von ZDF, die allerdings noch keinen eigenen Ton haben. Also die machen halt so Pling, wie das System Pling macht. Da habe ich jetzt auch schon gestern Abend noch freundlich angefragt, wie das denn aussieht, an wen ich denn meinen Wünsch dir was wenden kann, dass sie doch bitte einen eigenen Ton verwenden mögen. Woraufhin dann das ZDF zurückteilte, dass es da eine Mailadresse gibt, an die ich mich wenden dürfe. Da habe ich da auch schon eine Mail hin verfasst, jetzt aber noch nicht zurückgehört. So, was dann auch passiert ist, das hat dann gar nicht lange gedauert. Noch gestern hatte der Verband dämlicher Zeitungsverleger sich zu Wort gemeldet und gesagt, da sind mehr als zwei Buchstaben drin. Das geht ja nicht. Ja, der Verband, Bundesverband dämlicher Zeitungsverleger, BDZV, der in der Vergangenheit ja dadurch auffiel, dass er gegen die Tagesschau-App rumgepöbelt hat, weil da auch mehr als zwei Zeichen drin vorkommen. Also offizielle Begründung, da ist zu viel Text. Was ist denn zu viel Text? Mehr als zwei Worte oder was? Sag mal, geht's noch? Ja, also der BDZV hat sich jetzt auch gegen die Heute-App zu Wort gemeldet und gesagt, ja, da ist zu viel Text. Ja, was hattet ihr erwartet? Eine zweite Mediathek-App? Ja, also, weil, was man da angucken kann, das ist die Webseite. Inhaltlich. Das ist wie bei der Tagesschau. Genau derselbe Inhalt wie auf der Webseite. Oder wenn es nicht genau derselbe ist, dann ist es zumindest so dicht dran, dass mir kein Unterschied ins Gesicht gesprungen ist. Aber ja. Ja, also das ist ja böse, das geht ja mal gar nicht. Ja, ich weiß nicht, wie es beim ZDF aussieht, aber bei der Tagesschau, da war die Webseite ja auch überprüft worden, intensivst. Nach intensivst Prüfungen. Ja. So, dann gab es WebOLG, weil nämlich LG jetzt Rechte an WBOS erhalten hat. Also HP hat das Betriebssystem, was sie dann auch irgendwo in der Landschaft rumliegen hatten und nie benutzt haben, verkauft die Rechte daran. Jetzt darf LG das verwenden und die haben schon angekündigt, dass sie das in Smart TVs verwenden wollen. Oder anders ausgedrückt, als Handybetriebssystem ist es tot. Und da gibt es noch was vom Space, wo ich allerdings noch darauf warte, dass mir die entsprechenden Meldungen auch real noch begegnen. Und zwar ist nämlich für heute, 1. März, angekündigt, soll ein Drache starten. Nämlich SpaceX Dragon, der dritte Flug zur ISS. Der zweite im, wie heißt denn das Programm? Na halt, der zweite zum offiziellen Resupply. Da, die Rakete ist auch schon aufgestellt. Und ja, da werden wir mal gucken. Na, beim letzten Flug, der ist zwar auch erfolgreich zur ISS gekommen, aber da ist ja zwischendurch ein Triebwerk der Falcon 9 ausgefallen. Und es besteht Grund zur Hoffnung, dass das vielleicht dann dieses Mal nicht passiert. Aber gut, müssen wir abwarten. Und dann, wo ich in den ersten beiden Teilfolgen am Ende auch immer schon darauf hingewiesen habe, app.free. Nämlich AppNet hat am Montag ist das im Zweifelsfall gewesen, verkündet, dass also app.net, aka Twitter-Konkurrent, der sich damit gebrüstet hat, dass ja nicht die Werbekunden da jetzt die Kunden wären, sondern die zahlende Kundschaft, die Endanwender wären. Und die haben angekündigt, dass sie jetzt einen kostenfreien Account-Level einführen. Mit ein paar Einschränkungen, der hat weniger Speicherkapazität als die bezahlenden Nutzer etc. pp. Gibt es nur nach Einladung. Und man kann da auch bei dem Twitter-Ersatz-Ding dann nur 40 Leuten folgen. Was bei mir die Frage aufwirft, also ich meine, ja, ich kann verstehen, dass man irgendwie einen Anreiz schaffen will, dass die Leute die bezahlte Version nehmen. Aber warum sollte ich ein Social Network machen, bei dem man nur 40 Leuten folgen kann, wenn man nicht bezahlt? Das leuchtet mir jetzt nicht akut ein. Vor allen Dingen, wo ist da mein Interesse dran, dann da einen bezahlten Account haben zu wollen? Also, ja, wie auch immer, auf jeden Fall gibt es da jetzt app.net in nicht bezahlt. Und es ist mir dann auch gelungen, eine Einladung zu ergattern. Deswegen gibt es @comport jetzt auch auf alpha.app.net. So, wobei verdrahtet ist der Account halt im Moment nur auf dem iPad und dem großen iPhone. Was dann dazu führt, dass ich in der Edge-Hölle auf Arbeit, naja gut, ich könnte das iPad rausholen, aber ja, Edge-Hölle im Sinne von irgendwie schafft das iPhone, ist am, also das 5er iPhone ist am wenigsten Daten aus dem nicht vorhandenen Netz rauszukarren. Aber ja. So, dann Stuxalt. Stellt sich raus, Stuxnet ist nämlich älter als bisher vermutet. Weil, also bisher war ja vermutet worden, dass irgendwie 2009 die ersten Varianten im Umlauf gewesen wären. Eine jetzt gefundene Version wurde erstmal 2007 ins Netz geladen, der dazugehörige C&C-Server bereits 2005 registriert. Oder anders ausgedrückt, es gibt eine Version, die vor den bereits bekannten Versionen schon existiert hat und die auch tatsächlich irgendwo nicht in geschlossener Benutzergruppe in irgendwelchen Geheimdiensten ausgebrütet wurde. Besteht also Grund zu der Annahme, dass da auch bereits vorher Angriffe gegen iranische Nuklearmaßnahmen vorgenommen wurden. Aber ja. Das sind dann dieselben Figuren, die dann regelmäßig von Cyberwar faseln. Und die es ganz doll böse finden, wenn China, wenn aus China Cyberangriffe passieren. Ja, vielleicht solltet ihr mit solchen Geschichten einfach auch selber mal vorsichtig sein, weil wenn ihr niemanden angreift, könnte euch glatt passieren, dass euch niemand angreifen wollen würde. Aber ja, so. Und eine Meldung hätte ich noch, nämlich eine Ankündigung. Ich habe ihn von hier aus gesehen jetzt 6 Tagen. Nämlich am 7. März einen Augenarzttermin in der Augenarztpraxis. Da, Straße runter. Inklusive Großtropfen von mindestens dem rechten Auge. Weil dessen Jahresfrist ist im Dezember schon abgelaufen. Und ja, mal gucken. Da gibt es dann wieder, wie gewohnt, die Ansage, dass ich nicht weiß, wie es danach weitergeht. Schlimmstenfalls droht mir jedenfalls wieder einmal das komplette OP-Programm quer durch die Landschaft. Und wenn sie mich wirklich ärgern will, dann heißt die Drohung auch, dass sie irgendwas an dem Freitag noch von mir will. Aber ja, so, wie auch immer. Ich hätte dann jedenfalls hier noch einen großen Happen Musik. Nämlich, es ist ja nach Ende des Schuljahres, hatte ich ja letzte Woche erwähnt, das Ende des Schuljahres, Schnüff, ging es mit den Videos noch ein bisschen weiter. Das erste Video, was am 5. Juli rauskam, ist Chiara und Denise. Die Set Fire to the Rain im Treppenhaus ist das. Es klingt nicht nur wie ein Treppenhaus, es sieht auch aus wie ein Treppenhaus. Eines der berühmten Treppenhauskonzerte der Schule gegeben haben. 3 Minuten 26 ist das dann lang. Und weil ich vor einigen Wochen irgendwann mal überlegt hatte, dass hier so in der Zeit zwischen den Jahren, da ist ja nicht Musik, die jetzt so ganz an den Standard ranreicht. Also nicht nur jedenfalls. Habe ich dann auch nochmal in meiner, was könnte ich denn noch so an Best-of haben Kiste gekramt und kam ganz schnell drauf, da gab es doch im Dezember vorher 30 Seconds to Mars, ein Konzert. Ja, und da habe ich dann das eine Stück Musik, was da auf der Best-of-List auch ganz oben rum lag, Kings and Queens ausgebuddelt. 7 Minuten 22 ist das dann lang. Und ja, das kommt ungekürzt. Gefolgt von einem Video, was dann auch in der letzten Woche aus verschiedenen Ecken im Netz raussapschte. Meine Filterbubble ist inzwischen so geformt, dass wenn irgendwo da ein großes Video passiert, es mir tatsächlich aus verschiedenen Ecken noch wieder entgegenfällt. Das To This Day Project. 6 Minuten 55 und ich zitiere da einfach mal Kassara. It's okay to show your emotions. 6 Minuten 55, wie gesagt. So. Und dann ist hier der Weiter-Button disabled. Teil 3 ist grün. Dann drohe ich damit, dass ich, vorausgesetzt, dass nächsten Donnerstag mir nichts groß Schlimmes passiert, ich eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht in einer Woche wieder unterwegs sein könnte und vielleicht wieder was aufnehmen könnte. Versprechen kann ich es im Moment nicht. Und ich verspreche nichts, was ich nicht auch beabsichtige, einhalten zu können. Wie auch immer, also eventuell bin ich in ungefähr einer Woche wieder unterwegs, nehme wieder was auf, 10 Uhr. Und wenn nicht, dann halt irgendwann hinterher, wie auch immer. Ich habe am Donnerstag auf jeden Fall einmal das komplette Equipment dabei. Wegen, weil ich hatte ja nichts. So, und genau, dann wünsche ich mir aber, nein, dann sage ich erstmal danke fürs Anhören. So, fürs Streamen, fürs Runterladen, wie auch immer. Was auch immer ihr getan habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, weil ihr zum Beispiel ein Verfechter des Lügenschutzgelds seid, und nicht Käse mit Nachnamen heißt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Tweet an @compot adressiert, einen app.net Post, wie heißen die Dinger eigentlich? Posting heißen die, glaube ich, ne? Könntet ihr auch @compot adressieren, dann allerdings auf app.net. Ihr könntet auch eine E-Mail korrekt frankiert adressieren an compublog@gmail.com oder einen Kommentar im compublog.de unter den Eintrag zu Kompott 364 Teil 3 einstellen. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Denise und Chiara und danach den 30 Seconds und PS22 und dem To This Day Project und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
1, 2, 3. I let it fall, my heart, and as it fell, you were so baby. It was hard, and I was over you, until you kissed my face and you saved me. My hands feel strong, but my knees were far too weak.
Thank you. When I was a kid, I used to think that pork chops and karate chops were the same thing. I thought they were both pork chops. And because my grandmother thought it was cute and because they were my favorite, she let me keep doing it. Not really a big deal. One day, before I realized fat kids are not designed to climb trees, I fell out of a tree and bruised the right side of my body. I didn't want to tell my grandmother about it because I was scared I'd get in trouble for playing somewhere I shouldn't have been. A few days later, the gym teacher noticed the bruise and I got sent to the principal's office. From there, I was sent to another small room with a really nice lady who asked me all kinds of questions about my life at home. I saw no reason to lie. As far as I was concerned, life was pretty good. I told her whenever I'm sad, my grandmother gives me karate chops. This led to a full-scale investigation, and I was removed from the house for 3 days until they finally decided to ask how I got the bruises. News of this silly little story quickly spread through the school, and I earned my first nickname, Pork Chop. To this day, I hate pork chops. I'm not the only kid who grew up this way. Surrounded by people who used to say that rhyme about sticks and stones. As if broken bones hurt more than the names we got called, and we got called them all. So we grew up believing no one would ever fall in love with us. That we'd be lonely forever. That we'd never meet someone to make us feel like the sun was something they built for us in their tool shed. So broken heartstrings bled the blues as we tried to empty ourselves so we would feel nothing. Don't tell me that hurts less than a broken bone. That an ingrown life is something surgeons can cut away. That there's no way for it to metastasize, it does. She was 8 years old. Our first day of grade 3 when she got called ugly. We both got moved to the back of class so we would stop getting bombarded by spitballs. The school halls were a battleground. We found ourselves outnumbered day after wretched day. We used to stay inside for recess because outside was worse. Outside we'd have to rehearse running away or learn to stay still like statues, giving no clues that we were there in grade 5. They taped a sign to the front of her desk that read, "Beware of dog." To this day, despite a loving husband, she doesn't think she's beautiful. Because of a birthmark that takes up a little less than half her face. Kids used to say she looks like a wrong answer that someone tried to erase but couldn't quite get the job done. And they'll never understand that she's raising 2 kids whose definition of beauty begins with the word mom. Because they see her heart before they see her skin. Because she's only ever always been amazing. He was a broken branch grafted onto a different family tree. Adopted. Not because his parents opted for a different destiny. He was 3 when he became a mixed drink of 1 part left alone and 2 parts tragedy. Started therapy in 8th grade. Had a personality made up of tests and pills. Lived like the uphills were mountains and the downhills were cliffs. 4/5 suicidal, a tidal wave of antidepressants and an adolescence being called pauper. 1 part because of the pills. 99 parts because of the cruelty. He tried to kill himself in grade 10 when a kid who could still go home to mom and dad had the audacity to tell him, "Get over it." As if depression is something that can be remedied by any of the contents found in a first aid kit. To this day, he is a stick of TNT lit from both ends. Could describe to in detail the way the sky bends in the moments before it's about to fall. And despite an army of friends who all call him an inspiration, he remains a conversation piece between people who can't understand. Sometimes being drug-free has less to do with addiction and more to do with sanity. We weren't the only kids who grew up this way. To this day, kids are still being called names. The classics were, "Hey, stupid." "Hey, spaz." Seems like every school has an arsenal of names getting updated every year. And if a kid breaks in a school and no one around chooses to hear, do they make a sound? Are they just background noise from a soundtrack stuck on repeat when people say things like kids can be cruel? Every school was a big top circus tent. And the pecking order went from acrobats to lion tamers, from clowns to carnies. All of these miles ahead of who we were freaks. Lobster clawed boys and bearded ladies. Oddities juggling depression and loneliness, playing solitaire, spinning the bottle, trying to kiss the wounded parts of ourselves and heal. But at night, while the others slept, we kept walking the tightrope. It was practice, and yes, some of us fell. But I want to tell them that all of this is just debris. Left over when we finally decide to smash all the things we thought we used to be. And if you can't see anything beautiful about yourself, get a better mirror. Look a little closer. Stare a little longer. Because there's something inside you that made you keep trying despite everyone who told you to quit. You built a cast around your broken heart and signed it yourself. You signed it. They were wrong. Because maybe you didn't belong to a group or a clique. Maybe they decided to pick you last for basketball or everything. Maybe you used to bring bruises and broken teeth to show and tell but never told. Because how can you hold your ground if everyone around you wants to bury you beneath it? You have to believe that they were wrong. They have to be wrong. Why else would we still be here? We grew up learning to cheer on the underdog because we see ourselves in them. We stem from a root planted in the belief that we are not what we were called. We are not abandoned cars stalled out and sitting empty on some highway. And if in some way we are, don't worry. We only got out to walk and get gas. We are graduating members from the class of we made it. Not the faded echoes of voices crying out names will never hurt me. Of course, they did. But our lives will only ever always continue to be a balancing act that has less to do with pain and more to do with beauty.